Erste Sieben, der Handball-Podcast mit Jens Westen und Martin Schwalb.
Leute, spitzt die Ohren, schärft die Sinne. In zwei Wochen startet die Frauen-WM in Deutschland und den Niederlanden. Für die erste Sieben ein klarer Fall von Special Edition mit Special Gästen. Captain und Coach der deutschen Nationalmannschaft werden gleich bei uns sein. Antje Döll und Markus Gaugisch. Als Deutschland 1993 zum ersten und einzigen Mal Weltmeister wurde, rannte Martin Schwalb noch in Turnhose durch Deutschlands Handballhallen und Hathaway fragte, what is love? Hier ist die erste Sieben, Folge 41 mit Retro-Westen und 90s-Experte Schwalb. Moin.
Moin, ja, Riesenlied, what is love, das war, haben wir da drauf geschwurft. Und die Turnhose, die war immer eine Nummer zu klein damals.
Bewusst gewählt, oder was?
Schön slim, nee, fit, oder aber was? Aber ich habe jetzt gerade neulich wieder so ein paar Bilder von früher gesehen, wie wir da wirklich durch die Sporthallen gejoggt sind. Und da hat man gesehen, also wir hatten immer alle zu enge Sporthöschen an. Das war damals, hat sich das so gehört. Wenn man es heute sieht, sagt man, da wäre auch eine Nummer größer, wäre auch in Ordnung gewesen.
Aber da hattet ihr wahrscheinlich keine Wahl, ne? Die lagen einfach da.
Ah, die lagen halt da, natürlich, klar. Die waren aber vom Schnitt her, war das was anderes, wirklich.
Aber das ging, glaube ich, nicht nur den Männern so, sondern auch bei den Frauen waren das ganz schöne modische Verbrechen, die da begangen wurden, auf jeden Fall.
Ich glaube, das waren auch sogar so Frotteehöschen bei den Mädels, so teilweise. Also so, ich mich da ganz dunkel dran erinnere. Also es war wirklich modische Verbrechen, hundertprozentig.
Weltmeister 1993, die Frauen, kriegst du noch ein paar zusammen? Ein paar Namen, das war ja deine Zeit.
Ich erinnere mich noch an Michi Erler. Da erinnere ich mich an sie. Ich weiß, sie war unglaublich schnelle, dynamische Handballspielerin. War cool.
Eine richtige Shooterin gab es, ne?
Sag schnell. Hilf mir bitte.
Bianca Urbanke.
Ach, Bianca Urbanke, natürlich, klar. Ja, ach Gott, was für Namen. Ist ja, sicher, weiß ich noch, Bianca Urbanke. Ja, auf jeden Fall habe ich das natürlich geschaut. Das eine oder andere Jährchen schon her und man kann sich natürlich jetzt nicht so genau an alle Namen erinnern. Und also stell mich nicht so arg auf die Probe jetzt, bitte.
Und eine spezielle Verbindung, die Tochter der Mutter von 93 ist jetzt im Kader.
Ja, Bölk, richtig, oder genau. Vogel, wie genau. Sie jetzt heißt. Natürlich, genau. Klar.
Emily Vogel, geborene Bölk, ja. Mutti Andrea.
Genau, ah, das weiß ich natürlich, klar.
Und 96 warst du ja auch in Atlanta, ne?
Ich war in Atlanta 1996, ja, genau. Richtig.
Und die Mädels dann ja logischerweise auch, weil sie da einfach echt top of the pops waren damals. Habt ihr Verbindung gehabt damals?
Ja, man hat da so seine Verbindung gehabt, man hat auch mal ab und zu mal einen Kaffee miteinander getrunken, aber grundsätzlich hast du natürlich da deine Abläufe, da hast du nicht so viel Zeit da, dich links und rechts zu beschäftigen und das ist ein kleiner Nachteil, wenn du Mannschaftssportler bei Olympischen Spielen bist, dein Wettkampf dauert ja praktisch vom ersten bis zum letzten Tag, du bist immer irgendwo am Start, wohingegen sage ich jetzt mal ein 100-Meter-Läufer, er läuft dann dreimal und dann ist es rum innerhalb von ein paar Tagen. Und von daher war das jetzt nicht so, dass wir da permanent die Partys zusammen gemacht haben.
Nicht?
Nee, leider nicht. Hätten wir gern gemacht. Klar. Aber das hat leider nicht funktioniert. Also man ist sich da eigentlich eher so begegnet. Ach, wo fahrt ihr gerade hin? Ach ja, wir kommen von da. Ach ja, jetzt ist das und hier. Und wann ist Spiel und wie? Und ach, so eher so in die Richtung.
Ja. Also die Kombi Coach und Captain haben wir in der Form auch noch nicht gehabt in der ersten Sieben und deswegen freuen wir uns umso mehr, dass sie jetzt da sind. Dann freuen wir uns sehr über den Besuch von Coach und Captain Antje Döll und Markus Gaugisch. Hallo ihr beiden.
Hallo. Hi.
Prima, dass ihr euch Zeit nehmt. Antje, kommt wahrscheinlich auch nicht so häufig vor, dass du gemeinsam mit Markus in einer Talkshow bist, sozusagen, oder in einem Podcast. Auch was müssen wir uns denn einstellen bei ihm als Kommunikator? Kommt man bei ihm manchmal zu Wort auch, oder?
Meldung ist ja schon raus für die WM, kann ich ja ehrlich sein. Nein,
Genau.
ganz wirklich. Also ich finde es immer sehr angenehm, mit Markus zu sprechen, mich über Sachen auszutauschen. Von daher glaube ich, dass das heute eine ganz gute Sache werden könnte.
Und andersrum, Markus?
Ja, man kann sich bei Antje immer sicher sein, dass man eine klare Kante kriegt. Also klare Meinung und das ist was ich sehr schätze. Und ich glaube, deshalb ist er auch an der richtigen Stelle mit den Persönlichkeitsmerkmalen, die sie hat.
Und für klare Kante sorgt bei uns stets der andere junge Mann in dieser Runde. M.S. Punkt. Wollen Sie auch was sagen?
Ja, ich wollte mich jetzt nicht einmischen. Guten Morgen. Ja, Kapitän und Trainer sollte immer eine sehr, sehr gute Verbindung sein, finde ich. Ihr habt euch auch ein bisschen gesucht und gefunden, weil gerade bei großen Turnieren ist es natürlich wichtig, dass du immer jemanden hast als Trainer, der da ein bisschen ein Ohr in der Mannschaft hat, oder Markus?
Ja, unbedingt. Wir kennen uns jetzt schon eine Weile, haben ja auch im Club zusammengearbeitet. Also deshalb haben wir auch schon relativ viel Erfahrungsschatz über Dinge, die ich gerne transportieren möchte. Und Antje weiß auch, dass sie mit all den Sachen zu mir kommen kann. Also ich glaube, die Vertrauensbasis ist gut. Und gerade in der Turnierphase, wo so viele Dinge passieren, ja, es ist einfach ein Auf und Ab. Wir hängen 4 Wochen miteinander rum, sind in Drucksituationen, es läuft nicht immer alles geschmeidig, es ist eine große Gruppe und da braucht man natürlich eine gute Kommunikation untereinander.
Und wird die Kapitänin in der Nationalmannschaft gewählt oder bestimmt?
Bestimmt, also gewählt nicht, sondern es ist eine bestimmt. Ich habe mir die Sache dann einfach auch angeschaut, habe mir überlegt, oder wir im Trainerteam haben uns überlegt, wie wir das Ganze gestalten können und haben da einen neuen Impuls gesetzt mit Antje, einfach um einfach insgesamt nach dem letzten Jahr so Richtung Weltmeisterschaft einen Neustart oder einen Reset zu schaffen. Es hat ja auch viele Veränderungen in der Mannschaft gegeben und dann war uns das einfach auch wichtig, auch in diesem Bereich einen neuen Impuls zu setzen.
Und wie interpretierst du deinen Job da, Antje?
Ja, also ich glaube, das wurde ja gerade schon genannt, dass man also immer so ein Ohr in der Mannschaft hat. Ich habe so das Gefühl, dass mit den Jahren ich auch zu jeder Spielerin sehr guten Draht habe. Also ich glaube nicht, dass sich jemand scheut, zu mir zu kommen mit einem Problem oder mit einem Anliegen oder auch mit positivem Feedback, was ich dann gerne ans Trainerteam weitergeben kann. Ansonsten bin ich schon jemand, der auch gerne einfach auch auf die Mädels achtet. Und auch gerade die Werte, die wir innerhalb der Mannschaft besprochen haben, was uns wichtig ist, bin ich auch jemand, der das absolut lebt.
Wenn ihr zwei jetzt so ein Gefühl hättet oder ein Gefühl uns mitteilen würdet für die Mannschaft, ist es eine Mannschaft, die an allen Ecken und Enden zieht und unruhig ist und unbedingt will, oder ist es eher so eine Mannschaft, die auch in sich ruht und sagt, hey, wir kriegen das schon hin, wir machen das, und oder gibt es da viele Themen? So, also ich kann ja beides positiv sein. Also man weiß es ja, das kann ja beides sehr gut positiv. Aber was ist es für eine Mannschaft? Ja?
Antje First.
Ich würde sagen, ein Mix aus beiden. Also,
Aha.
wir sind überhaupt gar nicht, wo es jetzt immer ständig Querelen gibt oder Stress oder man aus dem Lehrgang geht und sagt: Ach Gott, war das jetzt schon wieder ein Thema oder sowas? Das gar nicht. Also, wir haben schon dasselbe Ziel. Wir gehen auch in dieselbe Richtung. Es ist auch klar festgelegt, was die ein oder andere dafür auch außerhalb von der Nationalmannschaft dafür tun muss, investieren muss. Und natürlich hat man immer mal Reibungspunkte oder so, aber das ist wirklich so minimal. Das ist kein Zickenkrieg oder sonst was. Und wir sind jetzt auch mittlerweile so weit, dass wir uns da wirklich schnell direkt austauschen, Sachen ansprechen, annehmen und dann dran arbeiten. Also das nehme ich durchaus positiv wahr.
Ist doch auch bei der Kaderzusammenstellung, Markus, so ein bisschen ein Thema, oder? Wie passt die Gruppe?
Ja,
Weil
natürlich.
gestern war gerade die Bekanntgabe des Kaders. Ich habe mich da so ein bisschen mit beschäftigt im Rahmen meiner Möglichkeiten. Und der Tenor war Erfahrung und auch ja, ein bisschen ein paar junge Wilde dabei, so ein Mix.
Ja,
War das das,
genau.
was
Also
du
ich
wolltest?
glaube, ja. Also ich glaube, das Kontinuität ist mir schon wichtig. Also das sind jetzt Spielerinnen, die eigentlich von Anfang des Jahres dabei waren. Also alle Lehrgänge, die in diesem Jahr stattgefunden haben, absolviert haben. Und deshalb auch die Abläufe kennen. Wir machen ein paar Dinge anders als, oder ja, die kommen halt einfach aus unterschiedlichen Clubs mit unterschiedlichen Spielideen. Und natürlich versuchen wir dann unseren Weg auch irgendwie zu ebnen. Da braucht man auch Erfahrung. Also das ist schon etwas, was man nicht von heute auf morgen einfach ins Training geht und dann sofort drin hat, sondern da brauchen sie Erfahrungswerte aus den Spielen, aus den Trainingseinheiten. Und ja, diese Mischung aus jung und erfahren, die finde ich wirklich smart, weil eben die jungen Spielerinnen bringen eine super Ausbildung mit. Also die sind wirklich jetzt auf höchstem Level individuell ausgebildet. Und natürlich hilft es dann, wenn ich neben mir noch jemanden habe, der schon viele Turniere gespielt hat. Und wenn da der Austausch stimmt, so wie Antje das sagt, dann ist es auch so, dass so Reibungen gut sind. Also ich wünsche mir manchmal ein bisschen mehr Reibung, und daneben aber auch ein klarer Austausch. Es geht um die Sache, nicht um die Person, sondern dass man sich reibt an den handballerischen Dingen, dass man sich reibt an Laufwegen, an Pässen, an Unsauberheiten, dass sowas auch in der Mannschaft besprochen wird, ohne dass dann was bleibt. Also das ist, glaube ich, der Traum eines jeden Trainers. Und da arbeiten wir dran und ich finde, wir sind auf einem guten Weg da.
Hast du, Entschuldigung Jens, aber das ist doch so, muss ich so von Trainer zu Trainer fahren. Also wenn es zu nett und zu lieb und zu ja, gemütlich wird für alle zusammen, weil das ist ja manchmal in Mannschaft auch so, wirfst du dann ab und zu mal einen Backstein in die Kabine?
Also grundsätzlich ist es ja so, dass wenn diese Kabine an sich, das ist ja ein Ort, in dem ich ja nicht stattfinde. Also das ist ja anders als im Männerhandball. Die Mädels machen das allein, sind dort unter sich. Deshalb kann ich gar nicht sagen, wie genau da solche
Aber
Prozesse
du weißt, was
ablaufen.
ich meine. Das meine ich jetzt so im
Ich weiß, was du
übertragenen
meinst.
Sinn,
Ja, ich
dass du
versuche
halt
es
in der
ab und
Ansprache
zu.
einfach mal sagst, so jetzt irgendwas da rein und du weißt ganz genau, damit zündest du irgendwas an, weil es
Ja,
vielleicht auch angezündet werden muss.
muss man manchmal machen, aber also wir haben einen guten Umgang, und ich versuche immer dann das, was mir so auf der Seele brennt, dann wirklich auch zu transportieren. Ja, ich glaube, man muss nicht immer das laut machen, aber ansprechen und klar ansprechen ist auf jeden Fall eine Sache, die wichtig ist. Und man muss aber trotzdem ein Gefühl kriegen für die Art und Weise, wie so eine Mannschaft tickt. Und ich glaube, der Weg ist ganz gut, den wir jetzt dieses Jahr gefunden haben, weil alle Anpassungen irgendwie auch ankamen.
Jetzt sind es ja, Antje, noch genau 3 Wochen bis zum Eröffnungsspiel gegen Island in Stuttgart. Du wirst die Mannschaft aufs Feld führen. Das ist natürlich auf der einen Seite noch lange hin, aber pocht das Herz schon ein bisschen?
Ja, definitiv. Also man hat ja jetzt tatsächlich, ist man jetzt ja vor der WM sehr viel eingebunden mit einigen Medienterminen, Interviews etc. Von daher ist es sehr, sehr präsent. Also ich zähle die Tage auch tatsächlich runter. Man hat einen Plan für sich selbst geschaffen, wo man weiß, okay, in der Woche liegt jetzt das noch an, den ich jetzt noch feilen möchte. Also es ist halt jetzt greifbar und ich freue mich jetzt auch einfach wahnsinnig, wenn es jetzt dann losgeht, wenn wir in die Vorbereitung starten können. Das Warten war jetzt lang genug.
Wann geht's denn genau los? Wann fangt ihr
Am
an?
17. Am 17. November.
Oh, auch relativ kurzfristig, oder?
9 Tage haben wir bis zum Auftaktspiel. An dem Wochenende davor sind sogar noch Champions League-Spiele. Das ist
Ja,
wirklich immer so.
Glückwunsch,
Also den
Glückwunsch.
Montag kannst du quasi als Anreisetag jetzt nicht mehr für Training irgendwie verwenden. Und deshalb ist es auch ganz gut, wir sind in der Schweiz, um dann eben auch möglichst wenig Reisezeit auf der Straße liegen zu lassen, wenn wir dann Richtung Ludwigsburg gehen oder in Richtung Stuttgart gehen. Also das ist dann so, du musst schon, ja, es ist schon eine Leistung, die Spielerinnen da vollbringen müssen. Steigst in den Flieger aus dem aus dem Champions League Setting direkt in die Nationalmannschaft. Ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt.
Ihr spielt ja in
Und
Stuttgart und in Dortmund, ne? Und Dortmund-Westfalenhalle, ne? Da haben die Augen von Martin Schwalb geleuchtet, als er das gehört hat. Das ist ja ein Handballtempel, ne? Und wenn ich an Dortmund-Westfalenhalle denke, also da kommen mir Andreas Thiel und Martin Schwalb und Heiner Brandt, wie sie da rumlaufen und Handball spielen, noch in den Sinn. Das ist ja ein Träumchen. Das ist also wirklich Geschichte,
rumlaufen hast du schön
Handballgeschichte.
ausgedrückt. Vielen Dank dafür.
In in höchster Geschwindigkeit und Dynamik.
Ja, wollte ich gerade sagen, in höchster
Aber
Dynamik.
es waren aber es war Farbfernsehen, ne? Also.
aber knapp. Ja, ich komme gleich rüber und hau dir eine, du. Ja, wirklich. Nein, aber die Westfalenhalle war immer ganz was Besonderes. Da hat damals auch, das ist jetzt wirklich ganz, ganz lang her, aber natürlich auch der Supercup stattgefunden. Das war ein ganz großes Sportereignis in Deutschland. Das war eine Veranstaltung für alle Weltmeister und Olympiasieger, sonst durfte er nicht dran teilnehmen. Und also als Nation. Und da hat ganz Deutschland zugeschaut. Da haben wir Post danach bekommen. Wir haben das Ding tatsächlich mal gewonnen und da haben wir Post vom Bundeskanzler bekommen und so weiter und so fort. Also das waren schon riesen, riesen Events dort.
Wer war das? Helmut Schmidt oder schon Helmut Kohl?
Kohl war das. Kohl war das. Wir haben das Ding 87 gewonnen, jetzt müsste ich sagen, doch, ja. War Kohl. War Kohl. Der war ja relativ lang dran. Und das waren wirklich ganz außergewöhnliche Zeiten und da war die Westfalenhalle immer der Handballtempel. Also ich hoffe, dass es bei euch jetzt auch noch so ist.
Ja, wir hatten ein Vorbereitungsspiel dort für die Olympischen Spiele gegen Brasilien. Das hat so einen kleinen Vorgeschmack eben auch gegeben. Wenn die Halle voll ist, da geht schon was. Das ist,
ja, genau.
Da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Ja,
ja, hundertprozentig. Könnt ihr auch.
Und, ja. Und so wie ich das verstanden habe, das habt ihr schon als ganz klares Ziel ausgegeben. Viertelfinale Dortmund, da wollen wir hin. Aber da gibt es natürlich noch Vorrunde und Hauptrunde dazwischen. Aber das habt ihr so auch nach außen hin als euer Ziel kommuniziert, oder?
Wer soll?
Du?
Okay, ja, nee, es ist wirklich so. Eine Weltmeisterschaft ist eben vom Turnierbaum schon relativ planbar. Ich finde, wir haben eine ordentliche Auslosung vollzogen. Also unser Weg ist so, dass wir den wirklich ambitioniert angehen können. Und dieses Viertelfinale ist bei einer Weltmeisterschaft einfach das Spiel, auf das alles sich hinbewegt. Also das ist der Siedepunkt dessen. Und in den letzten Jahren sind wir da immer gut durch die Vorrunde, durch die Hauptrunde gekommen. Und dann kommt es zu so einem Knackpunktspiel. Das ist, wenn man das Ranking anschaut, dann gibt es vier Teams, die vorne sind. Und das auch mit einer kleinen Lücke dann zu allem, was dahinter kommt. Also Norwegen.
Kann man kurz sagen, Frankreich, Norwegen, Schweden.
Genau.
Und
Frankreich, Norwegen, Dänemark und Schweden. Das sind die vier, die haben bisher die Medaillen unter sich ausgemacht. Es gibt immer mal wieder dann so kleine Ausreißer, wie im letzten.
Die Niederlande.
Ja, die Holländer sind einen Ticken vor uns, aber gegen die haben wir schon, also seit ich dabei bin, haben wir da, steht es glaube ich 4-3, also dreimal gewonnen, viermal verloren, aber gegen die nach vorne haben wir eben in 18 Spielen nur 2 Spiele gewonnen. Und das ist die Realität und deshalb ist es so, wir wollen in dieses Viertelfinale mit einer möglichst guten Ausgangsvoraussetzung. Also, dass wir ja, auch da läuft es raus, Schweden oder Norwegen. Und da müssen wir dann die Bestleistung bringen. Und das ist unser allererstes Ziel, einfach High-End.
Ich bin für Schweden. Schweden
ja,
wäre besser, oder?
Wäre mir auch lieber, ja, das ist richtig.
Ja, habe ich mir schon gedacht.
Also so,
Norwegen
so
wird sehr stabil.
Und ja. Antje, seitdem Markus jetzt das Zepter schwingt, ist jetzt meine Wahrnehmung, die Pflicht immer geschafft, aber die Kür fehlt so ein bisschen, ne? Also zweimal Hauptrunde raus, zweimal Viertelfinale, ne? Richtig? Ja, ne? Seitdem.
Ja, immer Platz 6, 7 sind wir immer gelandet.
Ja, genau. Gibt es etwas, wo du sagst, okay, daran müssen wir noch arbeiten, das müssen wir hinkriegen, dann haben wir auch in einem Viertelfinale gegen XY, Schweden, Frankreich, Dänemark, Norwegen, die Chance tatsächlich den großen Wurf zu schaffen?
Ja, also das ist halt dieses zum einen dieses genau ready sein beim Viertelfinalspiel. Das sehe ich gar nicht mal so als das größte oder die größte Herausforderung. Was jetzt so diese Do-or-Die-Spiele gezeigt haben, war einfach, dass wir echt im Petto haben, da mitzugehen, auch an einem guten Tag die Gegner zu schlagen. Was uns halt nicht passieren darf, ist nach einem Riesenkampf und man kommt aufs Unentschieden ran, das dann innerhalb von 2 Minuten einfach aus der Hand zu geben. Also das war im Viertelfinale gegen Frankreich so. Im Achtelfinale, Entschuldigung, gegen Frankreich so bei den Olympischen Spielen. dass wir da einfach wirklich, denke ich, ein ordentliches Spiel gezeigt haben, die auch wirklich mal kurz ins Straucheln gebracht haben. Aber dann geht es ratzfatz mit Ballverlust und Gegentor gefressen und dann genau das nochmal dasselbe. Also das ist dann sehr schwierig. Das darfst du dir halt nicht erlauben. Und da geht es halt darum, wirklich sich einfach auch, glaube ich, mental auf so ein Spiel vorzubereiten, sich das schon mal im Kopf durchzuspielen. Okay, was erwartet mich? Wie sind meine Abläufe? Wie sind vor allem meine Aufgaben? Wie könnte das aussehen? Wie agiere ich, wenn das XY-Ereignis eintritt? Also es ist schon, glaube ich, dass wir da viel jetzt aus der Erfahrung mitnehmen können, dass wir aber uns auch so präparieren müssen, dass es jetzt einfach mal, dass die Schweden jetzt einfach mal fällig sind. Also das ist, denke ich, wir haben jetzt alles dafür geschaffen. Wir spielen dann in der heimischen Halle, haben ein Publikum hinter uns, was uns da die mehr Prozente noch rauspeitschen wird. Von daher, also finde ich, wir sind da gut präpariert und ja, den Rest erledigen wir dann ab dem 26.11.
Also eigentlich, Jensemann, wir müssen zu diesem Spiel, wie ich das gerade so höre.
Ja, sicher.
Ja, du fährst, du fährst.
Ja, kein Problem. Ich darf ja Auto fahren. Nein, sehr gerne. Aber ich finde, es ist immer, also ich habe ja auch ein paar Jahre versucht, Trainer zu sein, oder ich versuche das ja immer noch ein bisschen. Es ist immer das eine, sich eine Chance zu erarbeiten und das andere, sie auch wirklich wahrzunehmen. Das ist nämlich die Königsdisziplin. Mal ganz ehrlich, das ist nicht so einfach, das hinzubekommen. Und ich finde, du hast es sehr schön beschrieben, man muss sich darauf vorbereiten. Es ist in unserem Sport ganz, ganz häufig so, dass Mannschaften, die sich heranarbeiten im Spiel und dann auf Unentschieden kommen oder vielleicht, ja, sich eine Chance haben, dass sie dann richtig einen Bruch ins Spiel reinbekommen und dann auf einmal wieder mit drei hinten sind und dann sagst du, oh, wir sind jetzt gerade passiert. Also das ist schon ganz wichtig. Und ich glaube, das ist wirklich auch eine mentale Geschichte, nur um das mal so abzuschließen. Ich glaube, da muss man wirklich dran arbeiten. Aber der Markus, das macht ihr, da seid ihr drauf vor. Aber ich merke das ja schon, dass sich da sehr viel drauf fokussiert, auf dieses entscheidende Spiel.
Ja, das ist, also ich glaube, wir tun immer gut daran, wenn wir so Handlungsziele verfolgen. Also Antje hat gerade gesagt, jede muss wissen, was ihr Job ist in der jeweiligen Situation. Davon bin ich schon auch ein Fan. Also, dass wir einen Handball spielen, wo wir wissen, was wir tun und wo wir angreifen wollen und welche Stellungen wir in der Defensive einnehmen wollen. Was ist mein Job, wenn der Ball noch nicht in meinem Sektor ist? Wie muss ich mich positionieren?
Und
Was kann ich
hast
für
du für
mein
alle diese Bausteine, hast du so deine Spielerinnen so? Ich sag
Wir
mal in der
haben
Abwehr.
eine vielfältige Zusammenstellung. Also wenn man die Mädels jetzt anschaut im Kader, dann haben alle unterschiedliche Qualitäten auch, die man zusammen mixen kann. Wir haben in der Defensive Spielerinnen, die sehr, sehr gut antizipativ spielen können. Xenia hat zum Beispiel im letzten Jahr ja auch so ein Stil-Ranking mal gewonnen beim internationalen Turnier. Das ist ja etwas, was uns gut tut, also wir aktiv sind. Wenn wir zuschauen, haben wir gegen die vier Top-Mannschaften keine Chance. Wir müssen Druck machen, wir müssen Druck auf den Ball machen, wir müssen die in Entscheidungen zwingen und dann eben nicht passiv sein. Dann haben wir eine Chance, weil nur so immer das zu tun, was wir jetzt bisher immer gemacht haben, dann wird es nicht reichen. Deshalb müssen wir da einfach noch besser werden, noch schärfer sein in verschiedenen Dingen. Und da haben wir genug Leute, die jeweilige Qualität dann eben auch haben.
Aber das scheint mir ja, so wie du es beschreibst oder wie ihr es beschreibt, gar nicht mal inhaltliche, taktische Sachen zu sein, sondern eher auch, wie Schwalbe hinzugefügt hat, mentale Dinge zu sein.
Da muss ich dich jetzt korrigieren, Entschuldigung, Jens, aber das ist ja okay. Markus hat gerade was anderes beschrieben. Markus hat gerade eben beschrieben, jetzt nehmen wir mal so, also ich sage das jetzt einfach mal so, wie ich es verstanden habe, ist, du kannst nicht einfach die normale Abwehrformation spielen und die Norweger, die Ballgeschwindigkeit der Norwegerinnen zulassen und die in ihre Chancen und ihre Wohlfühlzone kommen lassen. Du musst sie
Genau.
bearbeiten in irgendeiner Art und Weise. Ja, du musst was anderes machen. Das sind schon taktische Sachen, Jens. Das ist schon ganz klar. Das musst du einer Mannschaft mitgeben. Muss sagen, pass auf, jetzt, wenn, also für den Fall gegen diese Mannschaft oder das ist unsere Alternative in der 45. Minute, da kann es passieren, dass wir das machen oder wir machen das schon länger. Kann ja auch länger sein. Aber auf jeden Fall musst du das Heft des Handelns in die Hand nehmen und das ist natürlich taktisch. Ganz klar.
Genau.
Richtig?
Und das kannst du nicht, musst du nicht unbedingt über eine Formationsveränderung machen,
Nee.
sondern einfach, wie spiele ich da diese 6-0? Das ist ja einfach, es gibt ja so unterschiedliche Interpretationen und so
Sag ich
wie
mal,
wir
mit
sind,
offensiven Halben zum Beispiel, müssen wir so ein bisschen über, spielst mit offensiven Halben oder ziehst dem aus, oder spielst im Kreislauf immer Mann bezogen, dass der hinten mitgeht und die Halben, weil ja, ein bisschen offen, also gerade draußen sind oder wie auch immer. Da gibt es Möglichkeiten, da kannst du eine gegnerische Mannschaft vor Situationen stellen, die sie dann vielleicht nicht so gut finden und die sie vielleicht auch nicht so gewöhnt sind. Richtig.
Und das ist, glaube ich, etwas, was wir beachten müssen oder wo wir im Frauenhandball wirklich auch Punkte sammeln können, Dinge zu tun, die jetzt noch nicht so Standard sind. Also das müssen wir nutzen, um nach vorne zu kommen, um die Lücke nach vorne vielleicht auch dann schließen zu können in diesem einen Spiel.
Also
Versuche ich
ganz
es
zum Schluss.
nochmal anders.
Ja, okay.
Versuche
Wir
ich es
geben dir
nochmal
noch eine
anders.
Chance. Sag mal, könnte die letzte sein.
Neben diesen ganzen inhaltlichen, taktischen Dingen, bei denen ich gerade sehr aufmerksam zugehört habe, lieber Martin Schwalb, gibt es ja auch noch dann Dinge, die auch Antje zum Beispiel beschrieben hat, jetzt mal überspitzt formuliert. Wir haben jetzt 3, 4 Mal gegen die großen Nationen richtig aufs Brett bekommen, haben gemerkt, dass wir vielleicht nur in diesem einen Spiel, in diesem einen Moment eine Chance haben. Und wir müssen ready sein. Also du musst dich dann ja auch so darauf fokussieren und fixieren, dass du auf dem Punkt dann tatsächlich bei 100% bist. Und dann wiederum die Frage an Markus, welche Maßnahmen ihm dann über dieses Turnier, vielleicht auch in der Vorbereitung, übrig sind, um das herzustellen auch, also dieses On-Point-Sein.
Also ich glaube, vieles läuft über Wissen auch ab. Also ich bin auch ein Fan davon, dass wir eine Struktur schaffen, wo man einfach sich an seinen Aufgaben abarbeiten kann. Konzentrier dich auf das, was du tun sollst, was dein Job ist auf der jeweiligen Position. Ich glaube, damit kannst du diesen Fokus mal weglenken von allem anderen. Also erstmal zu sagen, was ist mein Job? Also wie sehen meine Bewegungen aus? Welche Aufgabe habe ich offensiv? Welche habe ich defensiv? Dass man sich darüber eben auf das fokussiert, was in dem Moment wichtig ist. Und das ist nämlich diese handballerische Qualität. Und da geht es dann noch darum, Dinge auszublenden, die eben von außen kommen. Gerade so Fragen nach Ziel, immer wieder die gleiche Frage nach dem richtigen Moment. War der bisher nicht da? War der nicht ready? Wir waren handballerisch unterlegen. Bisher auch. Also das ist ja nicht dieses Benennen, das war jetzt ein mentales Problem. Das ist sehr einfach. Ja, aber es geht ja auch um handballerische Qualität und die müssen wir steigern. Und ich glaube, wenn wir das hinkriegen, dann haben wir schon mal den ersten Schritt gemacht. Und dann finden wir auch Sicherheit. Wenn ich weiß, das ist mein Job, den Job erledige ich, dann werde ich sicherer und dann kann ich die nächste Aufgabe angehen. Und so versuchen wir das im Training und in der Vorbereitung auch zu machen, dass eben jede weiß, was zu tun ist und was eben auch ein Gegner macht und was wir als Ziel oder intern vereinbaren, gegen den Gegner eben auch zu spielen. Und wenn man sich an diesen Matchplan hält, dann gibt er auch Sicherheit.
Heim-WM, da sagt man ja eigentlich immer, das kriegt man nur einmal im Leben, Antje. Das ist bei dir ein bisschen anders gelagert. 2017 warst du schon dabei und Weltmeisterschaft zu Hause ist, denke ich, schon nochmal ein anderer Schnack als jetzt irgendwo anders auf dieser Welt. Hast du ein Learning aus dieser WM vor 8 Jahren, wo du sagst, das könnte uns jetzt, diese Erfahrung, die ich gemacht habe, auch noch ein, zwei andere aus der Mannschaft, die könnte uns jetzt weiterhelfen für das Turnier?
Ja, also ich glaube, das kann man jetzt gar nicht vergleichen, wie das 2017 war mit dem, was uns jetzt bevorsteht. Da war das einfach, dass es eine WM in Deutschland gibt, war nicht so präsent. Also mir ist es damals nicht so vorgekommen, als würde sich da jetzt jeder drum reißen, in die Halle zu kommen. Stuttgart ist ja jetzt schon ausverkauft, die Vorrunde, was richtig geil ist. Das heißt, wir waren 20 Leute dort im Kader. Das heißt, du hast immer 4 Leute, die alleine trainieren, die klar zur Mannschaft gehören. Aber wir haben das damals auch nicht so geschafft, das auch so dieses Feeling aufkommen zu lassen. Okay, wir brauchen auch alle 20. Es war mit der Vorbereitung, wie wir uns vorbereitet haben, auf was wir so unsere Schwerpunkte gesetzt haben, nach betrachtet nicht die richtigen. gewesen. Deswegen bin ich jetzt eigentlich mit unserem Fahrplan, den wir jetzt nach Olympia begonnen haben, sehr, sehr zufrieden. Wir haben uns vieles einfallen lassen. Wir haben, denke ich, vieles schon sehr gut umgesetzt, was uns der Trainerstab an die Hand gegeben hat. Und jetzt ist natürlich auch 2017 klar, da hat man auch einen gewissen Druck verspürt. Aber ich glaube, wir sind eine Mannschaft, die jetzt diesen Druck auch so ein bisschen positiv wahrnehmen möchte. Also nicht dieses, was man sagt, okay, das kann man negativ und da sind wir in Drucksituationen nicht ready. Deswegen finde ich das auch nochmal hinzuzufügen, was Markus gerade gesagt hat, dass zum einen diese taktische Vorbereitung, spielerische Vorbereitung sehr, sehr wichtig ist für so Endspiele. Aber halt auch, finde ich, wir sind eine Mannschaft, wenn wir uns in diesen Flow spielen, wenn wir merken, okay, die Abwehr funktioniert zusammen mit den Torhütern, dass wir super gut ins Tempospiel kommen, dass sich jeder so ready fühlt, okay, geil, ich komme auch an meine 100% Leistungsvermögen, dann können wir einfach das nutzen, um halt auch mal so kleine Schwächephasen auszumerkeln. Und da sehe ich uns, das könnte unsere Stärke sein. Wir leben nicht von der Superstar-Spielerin wie Norwegen von Henny Reisdahl beispielsweise, wo klar ist, in entscheidenden Situationen wird die das Zepter in die Hand nehmen und höchstwahrscheinlich auch sehr erfolgreich abschließen. Wir müssen halt über die Mannschaft kommen und da sehe ich uns aktuell auf einem sehr, sehr guten Weg und dass es dann auch bis Viertelfinale dann klappt.
Sehr überzeugend, was du da vorträgst, auf jeden Fall.
So sieht's aus.
Kann losgehen.
Genau, kann losgehen. Markus, jetzt sind ja 5 Spielerinnen aus deinem aktuell noch 17er Kader von der Insolvenz der HB Ludwigsburg betroffen. Welchen Impact hat das gehabt und hat es?
Einen riesigen, also einen wirklich riesigen, den man als Außenstehender eigentlich gar nicht richtig einschätzen kann, glaube ich. Weil was du von außen siehst, ist eben, okay, die haben zusammen da in Ludwigsburg gespielt und jetzt spielen aber alle trotzdem noch in irgendwelchen Vereinen. Also sie haben ihren Job wieder. Und es waren ja insgesamt dann mit Niki Roth 6 Spielerinnen, die da täglich zusammen waren. Das war mein Trainerteam. Mit Freddy Griesbach und Jasmina Redmann-Jankovic, die waren ja auch betroffen oder sind auch betroffen von dieser Sache. Also diese Insolvenz hat einen Riesenimpact, weil das zum einen, wenn man es jetzt nur handballerisch betrachtet, natürlich so war, allein als Bundestrainer habe ich mit denen 15 Trainingseinheiten übers Jahr. Also das ist nicht viel. Und wenn da ein Block von 6 Spielerinnen mit dem Co-Trainer und mit der Torhütertrainerin zusammen jeden Tag in die Halle kann, dann ist das etwas, was unbezahlbar ist. Also an Kontinuität im Training, an Kleingruppenarbeit, an Abstimmung, an Mindset, was die da mitkriegen, über das tägliche im Club arbeiten und eben auch im Champions League Niveau unterwegs sein, das ist mal das Handballerische, was wegfällt. Was dann noch auch einen riesen Impact hat, ist, du musst von 0 auf 100 dein komplettes Leben auf einmal verändern. Also du wohnst nicht mehr dort, wo du dich wohlgefühlt hast. Das vor allem ohne Vorwarnung. Also es ist ja kein Entschluss, den die selber getroffen haben, sondern der über sie getroffen wurde. Sie müssen von heute auf morgen sich komplett umstellen, raus aus der Wohlfühlzone, was manchmal gut ist, aber glaube ich dann gut ist, wenn du es vorbereiten kannst, in ein ganz anderes Umfeld, andere Länder zum Teil, also Viola Leuchter in Dänemark, Xenia zurück nach Metz, alle anderen Spielerinnen dann andere Regionen, andere Teams. Also das hat einen riesen Impact auf das Team und wir haben uns da Stück für Stück aber jetzt rausgearbeitet. Also die Spielerinnen und das Trainerteam arbeitet sich da immer noch raus aus der Situation und ich bin guter Dinge, dass wir dann eben diese ganze Geschichte jetzt ins Positive drehen können, wenn wir wieder zusammen sind und mit der Nationalmannschaft agieren. Aber es ist etwas, was brutal war, wirklich. Richtig hart für alle und was man als Außenstehender eigentlich überhaupt nicht so bewerten kann, weil man das nicht fühlt, weil das ist so komplex, was da alles mit reinspielt. Das ist schon was Besonderes und ich bin froh, dass wir jetzt aber alle positiv nach vorne sehen und versuchen eben jetzt daraus auch irgendwie Stärke für sich zu ziehen.
Du bist ja Betroffene. Antje, hast insgesamt 10 Jahre gespielt für Bietigheim bzw. für Ludwigsburg. Ihr spielst jetzt für Neckarsulm. Deine Perspektive interessiert uns dann natürlich auch sehr. Ergänzt doch nochmal bitte.
Ja, das ist nach wie vor ist das noch ein Prozess, der noch nicht abgeschlossen ist. Wir sind da aber wirklich im Austausch unter den Mädels. Wir haben auch noch zu allen anderen Teamkollegen einen regen Kontakt, was auch schön ist, weil wir doch eine Mannschaft waren, die ich so noch nicht erlebt habe, die wirklich sehr gut funktioniert hat und wir uns eigentlich auch alle auf die jetzt kommende Saison gefreut haben. Weil wir echt so das Gefühl hatten, okay, da geht auch Champions League nochmal was. Vielleicht auch nochmal mit einer kleinen Vorteilnahme. Für mich muss ich sagen, ich glaube, ich habe einen guten Weg gefunden, mit der Situation umzugehen. Ich versuche auch den Mädels da ein bisschen zur Seite zu stehen, für die es etwas schwieriger ist. Ich glaube, jede Einzelne von uns hat dann eine andere Herangehensweise, auch eine ganz andere Situation, die sie jetzt vorfindet. Ich habe es schon gesagt, ich konnte jetzt hier erstmal wohnen bleiben. Ich arbeite ja noch etwas nebenbei. Das hat sich auch nicht viel geändert. Aber es ist natürlich trotzdem ein Rieseneinschnitt ins Leben. Das ist, du hast andere Ziele, du hast andere Träume und hast jetzt aber auch eine andere Herausforderung. So bin ich die Sache angegangen, sich selbst ein bisschen zu challengen. Okay, was, jetzt habe ich noch mal eine andere Rolle in dem Team, kann da unterstützen. Ich fahre zu einem Bundesligaspiel und weiß nicht, ob ich gewinne oder verliere. Das habe ich die letzten 10 Jahre so nicht gehabt, ohne das respektlos zu meinen. Deswegen glaube ich, dass wir haben uns dann auch natürlich zusammengesetzt mit dem Freddy Griesbach, mit der Jasmina, um halt auch nochmal die Sachen zu thematisieren, weil wir jetzt auch im Vorfeld in Ludwigsburg vorzeitig hausieren, in der Porsche Arena spielen. Dort sind wir Pokalsieger geworden. Also es sind dann schon sicherlich Eindrücke, mit denen man sich im Vorfeld auch auseinandersetzen muss, um halt nicht da 2, 3 Tage aus der Bahn geworfen zu werden. Deswegen ist da, glaube ich, nach wie vor eine Kommunikation wichtig, aber auch wichtig, das Thema nicht on top kommen zu lassen. Und wenn es halt jetzt so ist, dass wir diese Sache vor uns herschieben, rausschieben, um halt ready zu sein für die WM, dann ist das so, dann wird das im Januar aufgearbeitet. Ja, es ist halt, muss man den sauren Apfel beißen, aber es ist jetzt halt auch bisschen Daily Business. Also wir haben für die Heim-WM auch viel gearbeitet und davon träumen wir, auch nach Rotterdam zu kommen. Also das wäre jetzt schwachsinnig, das jetzt alles über Bord zu werfen oder in Frage zu stellen. Wir sind so Profis, dass wir da jetzt weiterarbeiten und ich sehe die Mädels jetzt auch nach und nach, wie sie sich in den Spielen präsentieren, dass das auf einem guten Weg ist, sodass ich mir da jetzt für die WM zumindest keine Sorgen mache.
Vielleicht nochmal eingeschoben für die, die es nicht so auf dem Zettel haben. Also Bietigheim, Schrägstrich Ludwigsburg, das ist nicht irgendein Verein, sondern zwischen 2017 und 25 sechsmal Meister geworden und 2024 tatsächlich im Finale beim Champions League Final Four gestanden. Ja, also es hört sich so ein bisschen an für mich, dass dann vielleicht auch ein paar Automatismen dann fehlen, Selbstverständlichkeiten.
Ja, das ist halt, wir treffen uns in der Nationalmannschaft eine Woche. Also wir hatten im März eine Woche, wir hatten im April eine Woche, hatten dann eine extra Woche im Sommer, die war quasi so mit Hilfe der HBF-Clubs und der internationalen Clubs eben organisieren konnten. Dann im September nochmal und im Oktober. So, das sind, sagen wir mal, 4 Wochen, die wir trainieren können. In jeder Woche hast du 3 bis 4 Trainingseinheiten, a 120 Minuten. Mehr geht nicht. Und in denen musst du Abläufe einschleifen. Das Handballspiel ist so komplex, also es ist ein permanentes Reduzieren, wo wir im Trainerteam dann überlegen müssen, okay, woran lohnt es sich zu arbeiten? Und was müssen wir einfach, wie in der Schule früher, wie ich in die Klassenarbeit
Weglassen.
gegangen bin, Mut zur Lücke. Ja? Also das müssen wir einfach haben. Und das war natürlich eine Top-Situation da in Ludwigsburg. Wirklich eine Top-Situation, weil das sie täglich miteinander arbeiten konnten und dann eben ja auch noch internationale Mitspielerinnen hatten, die wirklich höchstes Regal waren. Also du musst dich gegen Top-Leute auch im Training durchsetzen und das macht dich besser. Und deshalb ist das, Feinheiten, Kleinigkeiten, Abstimmungen in der Kleingruppe, das ist etwas, was du über jeden Tag quasi machen konntest und was jetzt wegfällt. Und oft ist es ja so, in so einer Crunch-Time entscheiden oft auch so kleine Kooperationen Dinge. Also Rückraum-Mitte-Kreis zum Beispiel oder Rückraum-Mitte, Rückraum-Links. Dass einfach da kleine Absprachen kommen, Laufwege kommen, die einfach über 150 Einheiten im Jahr eben abgestimmt sind und nicht nur 20 Minuten in der Nationalmannschaft entstehen. Also das ist etwas, was wegfällt und was ich davor einfach als ein super, also wirklich eine Top-Situation empfunden habe als Bundestrainer.
Das ist sogar mit das Entscheidende. Da sind wir wieder bei der Crunch-Time. Was passiert? Wie schaut dich der Kreisläufer an? Guckt der mal schnell unten ins Eck und du weißt genau, da will er jetzt den Ball hinhaben oder da funktioniert das? Oder was macht der Mittelmann? Setzt er jetzt den Außen ein? Kommt der kurz eingelaufen mal so als Überraschung? Ist das wirklich einstudiert? Das sind die Automatismen, von denen wir immer reden. Und die sind natürlich auf allerhöchstem Niveau sind die total wichtig, weil die halt den Überraschungseffekt in sich tragen. Und ich möchte es auch noch mal ein bisschen ergänzen. Es ist ja auch so, dass man im Leben ein gewisses Energielevel hat, das man zu verteilen hat. Und wenn du dich mit sowas beschäftigen musst, mit einer Insolvenz und mit vielen Gesprächen und mit Trösten, mit selber auseinandersetzen und so, ist natürlich auch nicht gerade zuträglich für deine Leistung, die du auf dem Handballfeld bringst, sondern dann hast du natürlich viele Sachen, die links und rechts laufen und das ist natürlich absoluter Mist. Jetzt hätte ich schon was Schlimmeres gesagt. Von daher, kann ich das absolut verstehen, dass du auch der Meinung bist, dass das einen großen Impact hat. Hundertprozentig. Auf der anderen Seite ist es natürlich jetzt auch eine Chance. Sie werden sich alle darauf freuen, diese Heim-WM jetzt gemeinsam zu stemmen und zu sagen, hey, jetzt zeigen wir es allen, ist auch immer ganz gut. Und wenn ich das so richtig verstehe, ihr braucht halt auch einen Flow. Ist das, ihr braucht einen Flow, um tatsächlich ins Halbfinale zu kommen, was ja das Ding wäre, wenn ich das richtig
Das ist ja
verstehe.
ein Riesending, ja? Und das müssen wir herstellen. Und ich glaube, es ist ja oft so, dass man aus Negativerlebnissen dann, die man abschütteln kann, ja wirklich auch Stärke generiert. Und ja, da alle, also ich bin jetzt nach der Nominierungssituation nochmal ein Stück positiver, weil ich die Reaktionen auch gesehen habe. Also es sind alle positiv nach vorne und ich freue mich drauf, dann auch mit allen da in den Kampf zu ziehen.
Gab es auch Härtefälle? Gab es auch so, wo du sagst,
Ja,
oh.
natürlich. Ja, klar. Gibt's immer. Du musst überlegen, wie stellst du es zusammen, welchen Schwerpunkt hast du, defensiv, offensiv. Und wir waren jetzt so ein Kreis von rund 20 Spielerinnen, die jetzt in dem Jahr eben dabei waren, immer alle die Lehrgänge mitgemacht haben. Und es gibt niemanden, wirklich niemanden, der in irgendeiner Weise irgendwas hat schleifen lassen. Also, sondern sie haben alle immer extra Arbeit gemacht, nachgefragt, getan, gerödelt. Also es war wirklich so, dass das natürlich Gespräche sind, die brutal sind, die du nicht gern, wenn da jetzt jemand dabei wäre, wo ich sage, okay, hat sich hängen lassen, dann selber schuld, Chance vertan. Und dann ist der Leistungssport auch so, dass es dann eben dazu kommt, dass man nicht dabei ist. Aber ich kann niemandem was vorwerfen, sondern wir müssen Entscheidungen treffen. Und so wie Andi jetzt gerade gesagt hat, da spielen eben so Dinge auch, wie groß ist der Kader? Weil du ja auch immer überlegen musst, du hast wenig Trainingszeit. Wie kannst du die am besten verteilen? Also wie viele Wiederholungen kriegt die jeweilige Spielerin in den kurzen Trainingseinheiten? Je größer der Kader ist, desto schwieriger ist das ja auch. Fokussierung. Das sind alles so Sachen, die in alle Richtungen, in alle Richtungen laufen können. Und das sind Gespräche, die wirklich brutal sind. Die machst du nicht gern, aber die gehören halt leider zu unserem Leistungssport dazu. Und aber schön ist es nicht, das ist eindeutig.
Eure Spiele laufen dann ja auf sporteurope.tv, ehemals Sport Deutschland, ARD, ZDF, haben angekündigt, dann möglicherweise ab Viertelfinale live einzusteigen. Sagt ihr überhaupt besser so als gar nichts? Oder
Ich
ist ja
finde
auch
es zu
ein
wenig. Ich
Bitte?
finde es zu wenig. Ich finde es zu wenig. Das muss man hinbekommen. Jetzt bitte ich euch. Na, manchmal habe ich da echt den Kaffee auf, was unseren Sport in Deutschland anbelangt. So eine tolle Sportart Und man hätte ja die Spiele auch so legen können. Das wäre nicht, wäre möglich gewesen, dass man sich um 16 Uhr spielt oder so. Wenn irgendwie Kaffeeklatsch hoch drei irgendwo läuft, was jetzt nicht so, so entscheidend wichtig ist. Und da hätten wir die Spiele machen können. Also ich finde, es ist zu wenig. Ich hau das einfach mal so raus. Ich finde, da hättet ihr mehr verdient. Hundertprozentig.
Ja, vor allen Dingen Heim-WM, ne? Das auch noch und
Was warten wir denn? Jetzt, da habe ich da so eine, ich habe da so eine Diskussion. Antje, ich stelle dir die einfach mal eine Frage. Ich finde ja, ich bin natürlich Handballer und ich beobachte, ich schaue viele Handballspieler an und so. Und dann sehe ich jetzt so, gerade auch im Frauenbereich, ich habe noch ganz früher Anja Andersen geguckt und so. Ach Gott, warte, da waren Sachen dabei, es war echt irre. Aber egal. Und jetzt kommt der Frauenfußball. Das finde ich ja schon mal grundsätzlich toll, dass das Frauenfußball sich auch, dass Frauensport sich grundsätzlich entwickelt. Aber da wird jetzt so gepusht, mit so viel Geld nach vorne geschaufelt. Und da wird tatsächlich wirklich jedes Spiel auch in der Primetime gezeigt. Und ich will da jetzt keine Neiddebatte oder irgend sowas lostreten. Aber ist es nicht manchmal auch so, dass man sagt, hey Leute, wir haben doch eigentlich die tolle Sportart. Wir sind doch die Handballer. Wir könnten doch auch mal ein bisschen gepusht werden. Oder, also also ich sage jetzt mal einfach so, im Männerbereich denkt man das manchmal schon, denkt man, oh, nochmal Fußball, nochmal Fußball, nochmal Fußball.
Es könnte ein bisschen besser verteilt sein, oder?
Ich finde es echt schwierig. Wir sind in so einer Monosportkultur, dass der Fußball alles an die Wand drückt. Und im Frauenbereich, finde ich, sieht man das sehr deutlich, dass halt die politische und wirtschaftliche Macht des Fußballs da schon eine entscheidende Rolle spielt. Sehe ich das
Hattest
falsch?
du nicht gesagt, du wolltest eigentlich eine Frage stellen? Also.
Ja, die Frage wäre,
Ich habe die Frage rausgehört.
ist das richtig oder sehe ich das komplett falsch?
Ich stimme dir da voll zu. Also das ist, ich würde mir das auch wünschen. Das ist auch immer ein Kampf von uns, nicht nur natürlich von unserer Mannschaft, sondern auch alle da herum, die viel für uns tun. Die sind da natürlich schon gewollt, dass wir eben auch diese Fernsehzeiten bekommen. Ich sag mal so, die Frauenfußballerinnen, die haben das genutzt, als sie einen Erfolg vorweisen konnten, da wirklich auf die Tube zu drücken und das so zu pushen. Es ist sehr schade, dass man über die Sparte nur gehen kann anscheinend für einen Frauensport. Deswegen ist es jetzt mit der Kampagne, die Hands Up for More Kampagne, die wir haben, was jetzt das ganze Jahr über schon immer wieder zu sehen ist, dass wir dann mit dem Erreichen des Halbfinals hoffentlich dann eben auch diese Wirksamkeit erzielen können, so dass man einfach jetzt an unserem Sport nicht mehr vorbeikommt. Und wenn es so sein soll, dass wir erst was leisten müssen über dem hinaus, dann ist es leider so, das müssen wir akzeptieren, aber dann werden wir das auch vollends für uns nutzen, damit das in Zukunft hoffentlich kein Thema mehr sein wird.
So ist ja häufig der Mechanismus, dass natürlich die Präsenz in den Medien auch abhängig davon ist, wie erfolgreich du bist, ne? Also
Ja, ich kann es
Schwalbe
nur so,
pustet,
ich bin
Schwalbe.
dann, ja, natürlich, aber in der heutigen Zeit sind auch monetäre Mittel und politische Verbindungen zählen da auch dazu. Also ich kann auch eine Sportart anders pushen und interessant machen mit Geld und mit Fernsehzeiten. Ja, dann kommt auch irgendwann mal der Erfolg und es ist natürlich besser, wenn man schon am Anfang den Erfolg hat, keine Frage. Aber ich finde es schon, ja, das ist schon. Also gewollt und gemacht. Ja, also ich
Also
bin mir sicher, dass jeder Sponsor, der bei der Herrennationalmannschaft im Fußball dabei ist, auch gesagt bekommt, wir finden es auch toll, wenn du die Frauen unterstützt, ist ja auch richtig so oder andersrum genauso. Das gibt dann pa tolle Pakete und da werden dann Fernsehzeiten mit vermacht. Ich finde einfach die Vielfalt im Sport leidet darunter. Ich bin ein Mensch für Vielfalt. Ich möchte gern alles mal sehen und nicht nur die eine Sportart. Ich glaube, wir sind das einzige Land auf der Welt, in dem es ja, eine Sportart fast alle anderen doch relativ dominiert. Das gibt es in Amerika nicht, in Frankreich nicht, in England nicht. Da gibt es überall mehrere Sportarten. Also vielleicht sehe ich das jetzt auch falsch. Und an
Ja,
so
das
einem
stimmt, glaube
Beispiel,
ich.
ja?
Entschuldigung, sorry.
Nee, nee, du, ich habe schon genug
Also
gesagt.
finde ich schon auch, dass es würde natürlich helfen, wenn wir auch in diese rauskommen aus dieser Bubble. Wenn du Frauenhandball sehen willst, dann musst du das bewusst suchen. Also du Klar, mit deinen laufen jetzt ganz viele Bundesligaspiele, Champions League, du siehst da, aber ein Normalsterblicher, der mit dem Handball nichts zu tun hat, der geht ja da gar nicht hin. Also der guckt sich die Streams nicht an, weil der gar nicht Bescheid weiß. Und ein super Beispiel war jetzt das Erreichen der Olympischen Spiele, wo wir dann eben eine andere Aufmerksamkeit, eine andere Plattform haben, wo dann auch Leute den Frauenhandball sehen, die davor noch nie Berührung damit gehabt haben und dann eben gesehen haben, wow, das macht doch auch Spaß. Man sieht es dann auch bei der Entwicklung der Kinder. Ich bin bei der Sichtung immer dabei, Jahrgänge 2009, 10. Da habe ich so ein DHB-Abend gestaltet und habe erstmal gefragt, wie sieht es denn aus? Wen kennt ihr denn? Also Nationalspielerinnen. Da kam Juri Knorr und Julian Küster, Andi Wolf. Und dann von den Männern sage ich, ja, aber hallo, da war innen gefragt, also Mädels, wen kennt ihr da? Und dann war, ja, gab es ganz wenige, die da genannt wurden. Dann waren Olympische Spiele, das Jahr drauf, der nächste Jahrgang, 10, 11, nach den Olympischen Spielen. Ich habe ein Bild an die Wand geworfen, Spiel war Ludwigsburg oder Bietigheim damals noch gegen Dortmund, habe es angehalten und habe die Mädels gefragt, so, wer ist da deutsche Nationalspielerin? Und die konnten mir alle nennen. Also allein durch das waren die Kinder schon ganz anders gebrieft. Die kannten dann diese Gesichter. Die wissen dann, wer Antje ist. Die wissen, wer Xenia Smits ist. Die wissen, wer Emmy Vögel ist. Das sind Sachen, die dann eben klar sind. Und das hilft. Also so diese Sichtbarkeit herzustellen. Ich wünsche mir das schon, dass wir es schaffen, auch auf eine andere Plattform zu kommen. Das ist
Ja.
eindeutig.
Aber das ist ja die große Frage. Natürlich hilft da Erfolg. Ich finde, ihr habt ja Erfolg, ihr gehört zur erweiterten Weltspitze. Hallo?
Ja, klar, natürlich, klar.
Also bitte. Ja, ihr habt Erfolg. Aber dazu gehört natürlich auch in der heutigen Zeit die Unterstützung der Politik und natürlich auch der Sponsoren. Weil sonst kriegst du keine Fernsehzeiten. Das muss man einfach auch mal so ganz klar benennen. Ja, und wenn sich da jemand, ich erinnere mich noch immer an Skispringen, das war für mich das Beste auch ein Beispiel. Hat Milka irgendwann, ich sage es jetzt einfach mal, Skispringen gemacht bei RTL, da hat jeder Skispringen geguckt auf einmal. Das hat vorher, hat es auch nur die Bubble interessiert, die Wahnsinnigen, die Vierschanzentournee. Auf einmal hat ganz Deutschland Skispringen geschaut. Also ich finde schon, dass man da ein bisschen was machen kann. Und das ist auch ein Appell von meiner Seite, liebe Sponsoren. Liebe Fernsehanstalten, unterstützt die Frauenhandball-WM in Deutschland. Gebt doch mal ein bisschen Gas. Und ich
Das
finde,
wäre
ist es jetzt
hochgradig.
schon sicher, dass es nur das Viertelfinale im ARD und ZDF wird? Ist das sicher? Oder ist da noch eine Möglichkeit, dass es noch mehr gibt?
Also Stand jetzt ist es so, dass das so ist. Es gibt ein Relive, also du kannst dann quasi die Spiele nachschauen, frei empfangbar, aber alles andere ist erstmal bis zum Viertelfinale über Sport Europe TV. Das ist Stand jetzt der aktuelle Status quo.
Ja. Jens, da bist du ruhig, ja?
Da weiß ich nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Ja, letztlich bleibt uns ja erstmal nichts anderes übrig, als euch alles Gute zu wünschen und die Daumen zu drücken dafür, dass ihr denn für alle dann ab Viertelfinale sichtbar seid. Schwalbe, du hast ja gesagt, du fährst nach Dortmund, deswegen notiere ich mir das nochmal ganz genau. Denn tatsächlich das Viertelfinale, das mögliche in Dortmund, habe ich jetzt noch nicht genau auf dem Zettel. Sag mal ein Datum.
9.12. 9.12.
9.12. So, sofort in den Terminkalender eingetragen. Schwalbe, ne? Wir treffen uns
In
und dann
der alten,
spielen.
ehrwürdigen Westfalenhalle.
Ja, geil, geil. Ich weiß noch, da hat man uns immer den Kopf angehauen unten in den Katakomben, weil da irgendwelche Rohre hatten sie da reingebaut. Die waren nur 1,70 tief und da sind wir immer dagegen geballert, wir Dödel. Also, das war
Da
wirklich, da
hattest
hat
du
es
noch lange Haare, da hat
ausgesehen.
es noch abgepuffert dann in dem
Ah,
Fall, oder?
ja, genau. Genau.
So,
Das war
hä?
ehrlich, da unten drin, das war der Hammer. Aber es war die Dortmunder Westfalenhalle, unglaubliche Aura und die hat sie heute noch. Davon gehe ich aus. Also könnt ihr euch freuen. Aber ihr kennt sie. Ihr
Hands up
kennt
for more und diese tolle Sportart mit diesen tollen Mädels, Damen, Frauen hat mehr Aufmerksamkeit verdient und deswegen war es uns auch ein Bedürfnis, euch einzuladen, mit euch zu sprechen und das hat richtig viel Spaß gemacht und wir haben viel erfahren dazu auch noch, dass es eben ganz, ganz viele Aspekte sind, die ihr berücksichtigen müsst bei eurer Vorbereitung und natürlich auch durch diese Horror-Story aus Ludwigsburg. Vielen Dank, sag ich, und euch alles Gute.
Ich würde auch vielen Dank sagen und ich drücke euch alle Daumen und das wird bestimmt eine sensationell gute Frauen-WM. Ihr werdet alles dafür tun. Vielen Dank.
Dankeschön. Wir drücken auf jeden Fall aufs Gaspedal. Da gibt es keine Gnade.
Jawohl.
So nehme ich.
Gut.
Ciao.
Tschö, tschö,
Dann
ciao,
mach's
ciao.
gut. Ciao.
So, die besten Wünsche sind mit auf dem Weg für Markus Gaugisch, Antje Döll und das Team Germany für die Heim-WM ist doch völlig, völlig logisch. Schwalbe, aber das ist schon auch eine Wahnsinnsstory da, die in Bietigheim bzw. Ludwigsburg sich abgespielt hat. Du bist groß geworden da in Ludwigsburg und natürlich ist das dann nicht nur die beste, sondern auch die teuerste Mannschaft in der HBF gewesen, aber natürlich auch echt dramatische Geschichte, ne?
Ja, da hängt so viel zusammen. Es sind ja Lebensmittelpunkte, die sich da verändern. Und ich hatte persönlich tatsächlich meinen Lebensmittelpunkt, ja, praktisch von Geburt an in Ludwigsburg. Habe da auch Handball gespielt bei der TSG Osweil. Habe in der Rundsporthalle, so hieß es damals noch, spielen dürfen und gegen alle Mannschaften in Ludwigsburg immer gezockt. Von daher habe ich es natürlich auch immer verfolgt, was da jetzt passiert ist. Und das ist sehr, sehr tragisch. Und ja, das kostet so viel Energie und das ist etwas, was du als Leistungssportler überhaupt nicht brauchst. Ja, vor allen Dingen auch, wenn du ein Mannschaftsgefühl hast. Muss man immer sehen, man hat ja im Leben auch so gewisse Gemeinschaften, die man nicht verlassen möchte. Und das hat sich so angehört, als wenn das natürlich auch für alle Beteiligten sehr schwer war, da einfach dann wegzugehen und sich anderen Vereinen anzuschließen. Also nicht schön, aber. Ja, haben wir im Handball leider auf die eine oder andere Art und Weise schon gehabt. Die Fallhöhe der Ludwigsburger, die ist natürlich schon außergewöhnlich. Da stell dir mal vor, so jetzt aus der Spitzengruppe der Handball-Bundesliga, sag ich mal Kiel oder Berlin oder sowas wird es erwischen. Das wäre schon hart.
Ja, und also völlig unvorstellbar, undenkbar und ja, Wahnsinn.
Wahnsinn.
Also, wir haben gehört, die Gruppenspiele der deutschen Mannschaft in Stuttgart sind schon ausverkauft, aber haben auch gehört, dass in Dortmund auf jeden Fall noch das ein oder andere Ticket zu haben ist. Und wer sich jetzt von euch da draußen animiert fühlt und die kaufen sie einfach ein Ticket, würde ich sagen. Dann dir noch einen geschmeidigen Tag da drüben in Hamburgo,
Danke ebenso.
Herr
Dir
Dr.
auch
Schwal,
an
Herr
der
Dr. Schwalb.
Ostseeküste. Oh
Ich mache jetzt erstmal Hathaway, glaube ich, an. What is love?
ja, what is love? Das war noch Zeit. Kommt aber
Baby,
alles
don't
wieder,
hurt
beziehungsweise
me.
hört man ja heute immer noch. Das war schon außergewöhnliche Musik in den 80er und 90er, weil das hört man ja heute in allen Variationen,
Ja.
in Techno, in Hip-Hop,
Remix.
in allen,
Ja,
ohne
genau
Ende.
die. Also,
Hopp.
reinhauen. Tschüssi.
Tschö, tschö.
Erste Sieben. Ein Podcast der Erste Sieben Medienberatung und Content Production.